gemeinsam diesen Namen anrufen. Wie kraftvoll ist es, wenn wir zusammenkommen, um diesen Namen zu erheben, weil es würdig ist. Danke, Jesus, dass alles, was wir hier tun, sich um dich dreht. Herr, nicht um unsere Weisheiten, nicht um unsere Ideen, um unsere Fähigkeiten, Herr. Selbst wenn die besten, weisesten Menschen der Welt zusammenkommen würden, würde da nicht diese Kraft sich entfalten wie die in deinem Namen. Und deswegen rufen wir deinen Namen heute aus. Du sollst herrschen, du sollst siegen, du sollst Frieden geben. Danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus. Wisst ihr, ich habe diese Woche eine Dokumentation geguckt über Michelle Obama. Es wurde die Zeit gezeigt nach ihrer Zeit als First Lady und sie hat ein Buch geschrieben und sie haben eine Tour gemacht und sie hat Stadien gefüllt, wirklich große Hallen. Und dann sagt sie in einem Moment einen Satz und der hat mich irgendwie richtig gepackt. Sie sagt, sie guckt in die Menge und sagt, wow, was für eine Energie entfaltet sich, wenn Menschen zusammenkommen, die das gleiche Anliegen haben. Und ich dachte mir, nein, das ist unser. Jesus sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen. Und ich würde sagen, was für eine Kraft entfaltet sich da, wo Gottes Volk zusammenkommt, oder? Ja, lass uns nochmal das bewusst nehmen und greifen, weil wir zusammengekommen sind, weil wir Jesus in uns haben, entfaltet sich heute etwas. Und weißt du, wenn du heute hier bist und das alles nicht kennst, du wirst wahrscheinlich das Gefühl haben, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie fühle ich mich anders. Irgendwie schwebe ich, irgendwie zittere ich, irgendwie habe ich das Gefühl, sie reden die ganze Zeit über mich. Herzlich willkommen in der Kirche Jesu. Amen. Winston Churchill sagte mal, je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen. Und einerseits blicken wir heute voraus auf die Zeit, die auf uns wartet. Heiligabend, Weihnachten und alles hier deutet schon darauf hin. Unsere Bühne ist geschmückt, unsere Stadt ist geschmückt, die Werbungen sind voll davon, die Kaufhäuser. Alles zeigt, wir schauen voraus auf die Zeit von Weihnachten. Auf Heiligabend gehen wir zu. Und gleichzeitig werden wir etwas tun müssen heute, damit wir gut vorausschauen können, nämlich zurückblicken. Denn Weihnachten hat eine Vorgeschichte. Und ich meine nicht das, was unmittelbar davor passiert ist. Die Geschichte von Weihnachten findet ziemlich genau 735 Jahre vor Weihnachten statt. Die Vorgeschichte von Weihnachten. Und als ich das gelesen habe und das entdeckt habe, musste ich mich erstmal kurz hinsetzen, um zu begreifen, was da eigentlich los ist. Denn, das kann ich euch schon verraten, beinahe wäre Jesus schon etwa 700 Jahre früher gekommen. Okay, was ist das für eine neue Lehre? Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam heute in die Bibel einzutauchen. Wir beginnen natürlich im Neuen Testament, wo das Ganze angekündigt wird. Es war sowas wie erster Advent. Oder ich sag mal 9 Monate vor der Geburt Jesu. In Matthäus Kapitel 1, Verse 21 bis 23 heißt es, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Denn das bedeutet, Gott ist mit uns. Und die Vorgeschichte dieser Vorgeschichte ist die, dass es da eine Situation beschrieben wird. Ein Mann war verlobt mit einem hübschen Mädchen und dann musste er irgendwann mal feststellen, oh nein, das sieht nicht gut aus, sie nimmt zu. Ihr Bauch wächst. Er stellt fest, dass sie schwanger ist und das war ein Skandal in dieser Zeit. Und er will alles dafür tun, um die Sache irgendwie friedlich zu beenden. Und er hat vor, sie zu entlassen, weil eins weiß er war das nicht. Und dann aber erscheint ihm ein Engel und sagt, nee, Josef, ist alles gut. Ist alles nach Plan. Ich habe meine Hände da mit dem Spiel. Und sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen mit dem ersten Vornamen. Und mit dem zweiten Vornamen soll er Immanuel heißen, denn dadurch soll erfüllt werden, was der Prophet angekündigt hat. Okay, Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. Welcher Prophet hat das angekündigt? Und wieso hat er es angekündigt? Und was war da überhaupt los, dass der Prophet das ankündigen sollte? Und so nehme ich euch heute mit hinein in die Geschichte aus einer Zeit etwa 700 Jahre vor Christus, genauer, wenn man das zuordnen möchte, 735 ungefähr, in die Zeit des Propheten Jesaja. Und wir lesen heute einige Auszüge aus dem 7. Kapitel des Buches Jesaja und aus dem 8. Kapitel. Bevor ich anfange zu lesen, möchte ich euch noch etwas verraten oder euch um etwas bitten sogar. Wisst ihr, es gab eine Zeit, da habe ich die Bibel gelesen und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Wenn du jetzt diese Stelle in Jesaja liest, Kapitel 7, Kapitel 8 und sogar Kapitel 9, dann wird vieles richtig komisch vorkommen. Denn da wird beschrieben, wie eine schwierige Situation gelöst werden sollte. Das Volk Juda wird angegriffen oder ein Angriff droht und Gott reagiert und sagt, hey, keine Angst, alles wird gut und ich helfe dir, stehe dir zur Seite. Und der König sagt, ach, lass. Und Gott sagt, doch, du kannst sogar ein Zeichen von mir fordern. Und er sagt, ach, nee, muss nicht sein. Ja. Und dann sagt er, was? Du kriegst trotzdem ein Zeichen, aber jetzt diesmal ein anderes Zeichen. Und dann am Ende wird das Volk Juda überfallen, besiegt, erniedrigt, ausgeraubt. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, Mann Gott, bisschen kleinlich von dir, oder? Nur weil er jetzt mal kein Zeichen wollte oder weil er gesagt hat, ich schaff das schon. Und deswegen habe ich angefangen, weiter zu blättern und zu gucken. Und das kann ich euch sagen. Ich möchte uns dazu einladen, dass wir eine mündige Gemeinde sind, dass wir wissen, wie wir mit der Bibel umgehen sollen. Denn alles, was in den Büchern der Propheten geschrieben steht, fand ja in einem Umfeld statt. In einer Geschichte, in einer Historie, in einer Vorgeschichte. Und das können wir nachlesen in den Büchern der Könige und in den Büchern der Chronik. Erste, zweite Könige, erste, zweite Chronik. Dort wird beschrieben, welche Könige wann gelebt haben, was los war und wie die Propheten in der Zeit dieser Könige aktiv geworden sind. Und deshalb das, was ich heute weitergeben werde, was ich auslegen werde aus der Bibel, aus Jesaja, kann ich nur deshalb, weil ich die Bücher der Chronik und die Bücher der Könige gelesen habe. Okay? Also wenn wir spätestens jetzt Schluss machen würden mit der Predigt und nach Hause gehen würden, hättet ihr schon eine Hausaufgabe. Lies nie wieder die Propheten ohne die Bücher der Könige, ohne die Bücher der Chronik, um zu verstehen, worum geht's da überhaupt. Denn heute werden wir sehen, dass Gott überhaupt nicht kleinlich war. Wir werden sehen, dass er mit seinem ganzen Herzen für das Volk Juda da war und auch für den König Ahas, obwohl Gott eigentlich null Grund dazu hatte. Beginnen wir mit dem ersten Schritt. Von Feinden belagert. Wir gehen ins Buch Jesaja, Kapitel 7, Vers 1 bis 3. Als Ahas ben Jotam, Ben heißt Sohn, als Ahas, der Sohn von Jotam, der Enkel von Usia, König über Juda war, zogen die Könige Rezin von Syrien und Pekach ben Remalia von Israel gegen Jerusalem. Sie griffen die Stadt an, konnten sie aber nicht erobern. Schon als dem Könighaus gemeldet wurde, dass die syrischen Truppen im Gebiet von Ephraim stünden, fürchteten sich der König und sein ganzes Volk. Sie zitterten wie von Sturm geschüttelte Bäume im Wald. Also auch eine sehr bildhafte Sprache. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie Bäume vom Sturm geschüttelt werden. So sehr hatten sie Angst. Es war eine richtig schlimme Situation. Was war das für eine Zeit damals? Was ist da passiert? Und jetzt kommen die Bücher Könige und die Bücher der Chronik zur Geltung. Wir sind in einer Zeit, wo das Volk Israel sich schon 200 Jahre lang zerstritten hat. Die 12 Stämme Israel sind nicht mehr zusammen. Es ist nicht mehr ein Volk, sondern das Nordreich Israel hat sich gegen das Südreich Juda verfeindet und abgetrennt. Ein König hat Mist gebaut 200 Jahre vorher und sie schaffen es nicht, wieder zueinander zu kommen. Sie haben nicht mal mehr was gemeinsam und jetzt kommt sogar dazu, dass sie gegeneinander Krieg führen. Und das Nordreich Israel greift also ihre Brüder an, Judäa und Jerusalem, und nimmt sogar Syrien mit zur Hilfe. Die Situation ist richtig auswegslos. Der König Ahas von Juda, der in Jerusalem sitzt, hat große Angst. Sein ganzes Volk hat Angst. Und Man muss wissen, von König Ahas, eigentlich gehörten jüdische Könige so zu den Besseren, und die Könige von Israel, die waren so, die wollten schon früh mit Gott nichts zu tun haben. Aber in Judäa gab es immer wieder gute Könige und eine gute Linie zwischendurch. Und auch der Papa von Ahas war ein guter, der hat an Gott geglaubt, er hat das Volk zu Gott geführt. Aber Ahas hat einen völlig anderen Weg eingeschlagen. Er wollte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Er hat angefangen, Dinge zu tun, die abscheulich sind, hat sogar seine eigenen Kinder geopfert, hat das Volk dazu verführt, andere Götter anzubeten, die eigentlich keine Götter sind und die gar nicht helfen können, und hat quasi dem Volk alles genommen, was sie hatten. Und nun sucht er nach einer Lösung. Sie werden angegriffen von einer Übermacht, sie können nichts tun. Und er überlegt sich, was kann er tun, um dem entgegenzukommen? Was kann ich tun, damit ich aufhöre zu zittern wie ein vom Sturm geschüttelter Baum? Und er hat da eine Idee, wer ihm helfen könnte. Und in diesem Moment greift Gott ein und sagt Jesaja, mein Prophet Jesaja, geh zum König und richte ihm aus, was ich zu sagen habe. König begegnet diesem Propheten. Jesaja Kapitel 7, Verse 4 bis 9. Sagt zu ihm: Bleib ruhig und handle nicht unüberlegt. Hab keine Angst vor Rezin und Ben-Remalia und ihrem Zorn. Es sind nur qualmende Brennholzstummel. Weil die Syrer unter Rezin und die Ephraimiten unter Ben-Remalia den bösen Plan geschmiedet haben, nach Juda zu ziehen, den Leuten Angst einzujagen, ihr Land in Besitz zu nehmen und den Sohn von Tabeal als König einzusetzen, sagt Jahwe der Herr: Das wird nicht zustande kommen. Das wird nicht geschehen. Und dann Vers 9. Hat euer Glaube keinen Bestand, werdet ihr nicht bestehen. Was sagt Gott? Er kommt zu Ahas, zu diesem König, der eigentlich nichts von ihm wissen wollte, weil er sein Volk liebt, und sagt: Leute, keine Angst. Ich kümmere mich um euch. Diese Gegner, die euch Angst machen, sie werden es nicht schaffen. Ihr könnt euch darauf verlassen. Ihr braucht nur zu glauben. Obwohl Ahas sich von Gott abwendet, wendet sich Gott Ahas zu. Und das ist schon mal eine Weihnachtsbotschaft. Heiligabend, Weihnachten, Jesus sind nicht für Menschen da, die sich, nicht nur für Menschen da, die sich Gott zuwenden, sondern Gott kommt und wendet sich all den Menschen zu, die sich auch von ihm abgewandt haben. Gott kommt also zu Ahas und sagt: ich bin für dich da. Wenn du mir glaubst, wenn du mir vertraust, wird nichts geschehen. Und gleichzeitig warnt er ihn, das können wir in den anderen Büchern lesen, dass er Hilfe holt, die von einer anderen Seite kommt. Denn er hatte schon im Plan, der König Ahas, den assyrischen König zu Hilfe zu holen. Und das war eine Weltmacht damals. Die war zigmal größer als Syrien, als Israel. Und dieser König Ahas dachte: ah, okay, wenn es nicht weitergeht, dann frage ich halt die Assyrer nach Hilfe. Gott sagt ihm Schutz zu und sagt: verlass dich auf mich, du musst nur glauben. Und was in den nächsten Versen kommt, die wir gleich lesen werden, ist richtig krass. Und jetzt beginnt für mich immer mehr die Vorgeschichte von Weihnachten. Ihr werdet gleich merken, warum. König Ahas hat bisher keine Erfahrung mit Gott. Er hat wirklich mit Gott nichts zu tun. Er kennt Gott nicht. Und plötzlich kommt da irgendein Prophet und sagt: Gott sagt dir, du sollst dich auf ihn verlassen. Und deswegen kommt Gott ihm noch einen Schritt entgegen und sagt: lieber Ahas, ich möchte, dass du Sicherheit hast. Und ich will dir ein Zeichen geben, dass du weißt, ich bin es wirklich. Ich bin Gott. Ich habe alles in meiner Hand. Und du kannst dir irgendein Zeichen fordern, damit du überzeugt bist, ich bin für dich da. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so hört. Ich denke, das müsste doch umgekehrt sein. Ich höre immer wieder, wenn Menschen solche Geschichten erzählen, dass sie sagen: also ich war in einer ausweglosen Situation, ich wollte mit Gott eigentlich nichts am Hut haben, und dann ist irgendwie meine Tochter krank geworden, todkrank oder sonst irgendwie, und dann habe ich gebetet und habe gesagt: Gott, wenn es dich gibt, dann heile meine Tochter. Und dann werde ich an dich glauben. Also diese Geschichten kenne ich, ne, dass Menschen, die verzweifelt sind, dann doch am Ende zu Gott rufen und sagen: wenn es dich da draußen irgendwo gibt, dann hilf mir. Aber hier ist es genau umgekehrt. Gott sagt: damit du weißt, dass ich da draußen bin und dich auf mich verlässt, ich will dir ein Zeichen geben. Gott bietet dieses Zeichen an, und weiter in Versen 11 und 12 hören wir, wie das zustande kommt. Vers 11. Fordere dir ein Zeichen zur Bestätigung von Jahwe, deinem Gott, ganz gleich, ob aus der Höhe des Himmels oder aus der Tiefe der Totenwelt. Doch Ahas erwiderte, nein, ich will kein Zeichen verlangen. Ich will Jahwe nicht auf die Probe stellen. Das Erste, was mich hier stutzig gemacht hat, Gott wendet sich an Ahas und sagt, fordere dir ein Zeichen von Jahwe, deinem Gott. Obwohl Ahas alles dafür getan hat, dass Jahwe nicht sein Gott ist, sagt Gott, ich bin immer noch dein Gott, ich bin immer noch ganz nah, ich bin immer noch nicht weit weg. Und ich bin sogar bereit, auf deine Forderungen einzugehen. Boah, das ist, ich weiß nicht, wie oft das in der Bibel vorkommt, aber wir sehen, das ist eine so krasse, eine so entscheidende Geschichte, ein entscheidender Wendepunkt in der Menschheit, dass Gott diesen Weg geht. Ich habe das danach nie wieder so in der Bibel in der Form gesehen. Und obwohl Ahas Gott nicht dient, obwohl er sein Volk verführt hat, andere Dinge zu tun, Abscheuliches getan hat, er hat übrigens auch sich dafür entschieden, den Tempel mal ein bisschen umzubauen, umzugestalten, hat einen neuen Altar gebaut, der Altar, den Gott wollte, den hat er zur Seite geschoben, da ein bisschen was umgebaut, ein bisschen Schickimicki gemacht. Er hat auf alles was Gott wichtig war. Und Gott sagt, ich bin dein Gott. Und er bietet ihm ein Zeichen an, und Ahas hat einen anderen Plan. Er sagt, ach, was will dieser Prophet Jesaja und welcher Gott da? Ich habe eine Idee, ich brauche eure Hilfe nicht. Lass mal sein. Er lehnt also Gottes Zeichen ab. Und schau mal, wie es weitergeht. Jesaja 7, Verse 13 bis 14. Dann sagte Jesaja versteht die Welt nicht. Er denkt, Ahas, das ist deine Chance. Hört zu, ihr vom Königshaus. Reicht es euch denn nicht, dass ihr den Menschen zu Last fallt? Müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes strapazieren? So, und jetzt kommt es. Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Es kommt quasi nochmal eine zweite Chance. Er sagt, obwohl du das abgelehnt hast, ich biete es dir noch einmal an. Gott will dir jetzt ganz aktiv ein Zeichen anbieten, und zwar, er hat jetzt eins ausgesucht. Der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau oder die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, was übersetzt bedeutet, Gott mit uns, nennt. Ich weiß nicht, wie oft ihr im Neuen Testament diesen Vers gelesen habt und klar war, worum ging es denn damals überhaupt? Eine auswegslose Situation. Menschen sind hilflos, Menschen kommen nicht weiter, sie wurden belagert, sie verstehen, wenn jetzt keine Hilfe von außen kommt, werden wir verloren gehen. Und Gott sagt, okay, du hast zwar abgelehnt, aber jetzt komme ich noch einmal auf dich zu, ich gebe dir noch eine zweite Chance und ich biete dir ein Zeichen an, was es nie zuvor gegeben hat. Eine Frau, die keinen Verkehr mit einem Mann hatte, wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und den wird sie Immanuel nennen. Das wird jetzt passieren, wenn du Ja sagst. Und wenn er ablehnt, wird es dieses Zeichen nicht geben. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, nein, oder? Stellt euch vor, was wäre, hätte König Ahas Ja gesagt. Immanuel wäre zur Welt gekommen. Gott mit uns. Von einer Jungfrau geboren. Und ich will jetzt keine theologische Diskussion hier anfangen, aber stellt euch vor, Jesus wäre beinahe 700 Jahre früher gekommen. In eine auswegslose Situation, wo die Menschen nicht mehr weiter wussten, wo klar war, sie brauchen Hilfe. Aber König Ahas lehnt ab. Und deswegen entscheidet sich Gott für ein anderes Zeichen. Wir blättern ins nächste Kapitel 8, Vers 3. Und dann wird erklärt, welches Zeichen dann kommt. Und Jesaja schreibt, als ich dann mit meiner Frau, der Prophetin, schlief, wurde sie schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Da sagte Jahwe zu mir, nenne ihn schneller Raub, rasche Beute. Oh Mann, was für ein Vorname. Also Immanuel, Gott mit uns, wolltet ihr nicht. Ein von Gott geschaffener Retter sollte kommen, den habt ihr abgelehnt. Deswegen kommt jetzt von einem Menschen gezeugter Mensch und er wird nicht Immanuel heißen, sondern schneller Raub, rasche Beute. Genau das Gegenteil. Wie endet das Ganze? Ihr könnt, wie gesagt, wer Interesse hat, kann gerne die Bücher der Könige und die Bücher Chronik zu Hause wälzen. Das ist richtig spannend. Das jeweils eineinhalb Kapitel kann ich nur empfehlen. Aber tatsächlich vertraut Ahas nicht auf Gott, sondern er bittet den assyrischen König um Hilfe. Und der assyrische König kommt tatsächlich zu Hilfe. Und er besiegt Syrien und Israel. Und König Ahas denkt, wow, na Gott, wer hat jetzt recht gehabt? Habe ich doch gesagt, ist alles okay. Und dann aber in dieser Situation, wo sich König Ahas so freut und sagt, alles richtig gemacht, Leute, high five, check, 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 check. Sagt Gott durch den Propheten Jesaja, Kapitel 8, Verse 5 bis 8. Weiter sagte Jahwe zu mir, weil dieses Volk das ruhig dahinfließende Wasser im Kanal von Schiloach verachtet und sich über Rezin und Ben-Remalia freut, über ihre Niederlage, wird der Herr die große und reißende Flut des Euphrat über sie kommen lassen. Assyrisches Königreich, nämlich den König von Assyrien mit all seiner Heeresmacht, wie ein Strom, der anschwillt und über alle Ufer tritt, wird er sich bis nach Juda hin wälzen und alles überfluten, sodass den Bewohnern das Wasser bis zum Hals steht. Jetzt wisst ihr, woher die Redewendung kommt übrigens. Alles aus der Bibel. Die Ausläufer dieser Flut bedecken dein Land weit und breit, Immanuel. Gott sagt also voraus, zu früh gefreut, lieber Ahas, du wirst gleich sehen, was passiert, wenn du dich auf Menschen verlässt und wenn du Gott ablehnst. Und tatsächlich war es so, damit der assyrische König überhaupt kommt, musste Ahas den ganzen Tempel selbst rauben. Er hat alles, was wertvoll war, was Gold wert hatte und andere Gegenstände, hat er quasi dem König von Assyrien geschenkt und dachte, er hat ihn gekauft, jetzt hat er ihm geholfen. Aber kaum hat der König von Assyrien Syrien und Israel erobert, ist er weitergezogen und hat auch Judäa erobert, Jerusalem. Und Ahas hat verstanden, er hat eine falsche Entscheidung getroffen. Ob er es verstanden hat, weiß ich nicht. Aber es ist das eingetroffen, was Gott vorausgesagt hat, was er verhindern wollte. Immer wieder hat Judäa seit diesem Moment Besatzung nach Besatzung nach Besatzung nach Besatzung erlebt. Königreiche wechselten, Besatzer wechselten, aber seit diesem Moment war Juda ständig unter Besatzung, ständig unterdrückt, ständig besiegt, ständig ausgebeutet, 700 Jahre lang war die Geschichte von Juda eine Katastrophe, weil sie sich damals dafür entschieden haben, Immanuel abzulehnen. Dann schließlich und völlig am Ende, 700 Jahre später, unter der Besatzungsmacht der Römer, hat das Leiden der Menschen einen Höhepunkt erreicht und endlich sind sie an den Punkt gekommen, wo sie verstanden haben, sie schaffen es selbst nicht. Sie kommen selbst nicht weiter. Sie haben keine menschliche Hilfe mehr. Niemand mehr kann ihnen helfen und ihr Geschrei war groß. Endlich ist das Volk, das Gott gehört hat, an einen Punkt gekommen, dass sie verstanden haben, sie brauchen diesen Immanuel, den sie damals abgelehnt haben. Etwa 700 Jahre später passiert es dann. Und dann lese ich gerne nochmal diese Bibelstelle von heute. Matthäus 1, 21 bis 23. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, Retter, nennen sollst. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten Jesaja angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Denn das bedeutet, Gott ist mit uns. Diese Vorgeschichte von Weihnachten, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt alles so wahrnehmt. es war jetzt schon etwas sachlich, ne? Ich habe nicht so viele persönliche Beispiele eingezogen, nicht so viele Geschichten, nicht so viel Herzzerreißendes, was ich persönlich erlebt habe in meiner Familie oder so. Aber mir ist das heute so wichtig, dass wir uns auf Gottes Wort konzentrieren. Denn der Schlüssel zu dem Ganzen war, Gott sagte, wenn euer Glaube keinen Bestand haben wird, werdet auch ihr keinen Bestand haben. Er sagte damit sowas wie, eigentlich kommt es nur darauf an, ob ihr mir vertraut oder nicht, ob ihr mir glaubt oder nicht, ob ihr meinem Wort glaubt oder nicht. Und ich bin überzeugt, dass wir gerade heute in einer Zeit angekommen sind, wo dieser Satz aus Jesaja Kapitel 7, Vers 9 so wichtig ist. Hat euer Glaube keinen Bestand, werdet ihr keinen Bestand haben. Und ich glaube, in keiner Zeit wie heute oder vielleicht ganz besonders heute, wurde das Wort Gottes angezweifelt. Wir kommen immer mehr in eine Gesellschaft hinein, bei uns auch in Deutschland, in Europa, wo das Wort Gottes nicht mehr als Wahrheit gesehen wird. Und das, was ich jetzt gerade sage, ich spüre, dass das einfach dran ist. Das steht nicht in meinem Skript. Aber es ist heute eine Einladung an alle die mit Jesus unterwegs sind, an alle die diesen Immanuel mal angenommen haben, an alle die sagen, ich gehe zur Kirche, ich gehöre zu Jesus, ich bin sein Kind. Dein Glaube wird herausgefordert werden. Das Jahr 2024 wird ein Jahr sein, in dem unser Glaube, in dem die Fundamente unseres Glaubens erschüttert werden. Alles, was sich gerade tut, alles, was in unserer Gesellschaft passiert, bewegt sich nur in eine Richtung. Weg von Gott. Weg vom Vertrauen auf die Bibel, weg vom Vertrauen auf Gottes Wort, hin zu anderen Quellen. Auf andere Dinge sollen Menschen vertrauen, auf andere Dinge sich verlassen. Alles ist relativ. Es gibt nicht mehr die Wahrheit. Aber ich möchte dir heute sagen, worauf es eigentlich ankommt. Auf Immanuel. Darauf, dass Gott an deiner Seite ist. Und weißt du, wenn ich mir diesen Namen jetzt so vor mir her ausspreche und darüber nachdenke, Immanuel, Gott ist mit uns, dann sage ich, es kann kommen, was will. Ich bin bereit, weil ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist. Es ist völlig egal, was kommt. Es ist völlig egal, was sie uns verbieten werden. Es ist völlig egal, wozu sie uns versuchen werden zu zwingen, was wir nicht mehr predigen dürfen werden. Ich bin bereit, weil ich weiß, dass Immanuel da ist, dass er an meiner Seite ist. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst und bestimmt bist du nicht so schlimm wie König Ahas, der sogar bereit war, seine Kinder zu opfern, zu verbrennen. Bestimmt bist du nicht so schlimm wie König Ahas, der Gott mit Füßen getreten hat, der sich lächerlich gemacht hat über den Tempel, über Gottes Design, hat ein bisschen umdesignt. Bestimmt bist du nicht so schlimm wie König Ahas, der sein Land ins Verderben gestürzt hat. Aber das ist auch egal. Es zählt nur, ist Gott an deiner Seite oder nicht. Und weißt du, wenn Gott zu Ahas sagen konnte, ich bin dein Gott, wenn Gott sich Ahas zuwenden konnte, auch wenn er es null verdient hat in diesem Moment, wie viel mehr bist du heute wichtig für Gott? Wie viel mehr wendet er sich heute dir zu? Und sagt, ich will heute dein Immanuel sein. Ich weiß nicht, wo du gerade steckst, in welchen Schwierigkeiten, Herausforderungen, ob du echt keine Perspektive mehr im Leben siehst und vielleicht versteht dich gar keiner mehr um dich herum, keine Freunde, keine Arbeitskollegen, keine Nachbarn, die Eltern verstehen dich nicht, die Geschwister verstehen dich nicht. Du hast das Gefühl, ich bin ein ganz komischer Mensch. Und eigentlich braucht mich diese Welt nicht. Ich glaube, es sind Menschen heute hier, die schon daran gedacht haben, sich das Leben zu nehmen und diese Welt zu verlassen, weil einfach alles so sinnlos ist. möchte dir heute sagen, Gott sagt dir heute, ich bin Immanuel. Ich will an deiner Seite sein. Völlig egal, was passiert ist. Völlig egal, wo du herkommst. Völlig egal, was du gesagt hast. Völlig egal, dass du mich vielleicht schon abgelehnt hast. Ich weiß, hier sind Menschen, die schon eine Beziehung zu Gott hatten, aber durch was auch immer haben sie sich dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Und Gott sagt heute, ich bin ein Gott der zweiten Chance. Und bei mir sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und diese 700 Jahre von Jesaja bis Jesus wirklich gekommen sind, sind für mich wie ein Augenblick. Und ich weiß nicht, wie lange du in diesem Zustand bist. Gott sagt dir, wir können heute alles ändern in einem Augenblick. Ich will heute dein Immanuel sein. Ich lade dich heute ein, mich hereinzulassen. Und weißt du, was das Spannende ist am Matthäus-Evangelium? Es beginnt damit, dass Gott sagt, Immanuel, Gott ist mit uns. Und es endet damit, dass Jesus sagt, Matthäus 28:20, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Ich möchte euch zum Gebet einladen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, weil es ist auch gerade so schön. Ich spüre, wie Carries Musik gerade unsere Herzen bewegt. Carrie, es ist so gut, dass du da bist, weißt du das? Und ich glaube, dass Gott gerade etwas auch durch dich tut. Ja, er ist auch an deiner Seite. Danke, dass er dein Immanuel ist und dass wir heute gemeinsam, du und ich, wir haben jetzt eine Botschaft weiterzugeben. Und ich lade euch ein, einfach die Augen zu schließen und euch bewusst zu machen, in diesem Moment, Gott ist an meiner Seite. Ich lade dich ein, dir vorzustellen, dass er gerade neben dir sitzt und seinen Arm um dich legt und sagt, es wird alles gut. Jesus, ich bete, dass wir heute nicht irgendwie nach irgendwelchen Lösungen suchen, nach irgendwelchen Weisheiten, nach irgendwelchen Ideen, sondern dass wir heute ganz besonders verstehen und greifen können, dass worauf es ankommt und nur das, worauf es ankommt, ist, dass du an unserer Seite bist. Herr, unsere Welt ist so einsam geworden. Nichts hält mehr, keine Freundschaften, keine Ehen, keine Beziehungen, keine Familien. Die Menschen sind so einsam geworden und sie suchen nach jemandem, der sie sieht, der zu ihnen steht, der für sie da ist. Und Gott, du bist das. Ich bete, dass wir das heute spüren, vielleicht wie noch nie, dass du an unserer Seite bist. Und weil du an unserer Seite bist, ist alles gut. Wir kriegen alles hin. Wir schaffen jede Herausforderung. Wir gehen durch jede schwierige Situation, weil du Immanuel bist, weil du an unserer Seite bist. Herr, und ich bete, dass dieser Gedanke sich zieht durch die nächsten Wochen, in denen wir auf diesen Tag zugehen, an dem wir deine Geburt feiern. Ich bete, dass du jetzt jedes Herz einfach anrührst und Trost gibst. Jesus, die, die schon mit dir unterwegs sind, die dich kennen, die das aber aus dem Blick verloren haben, dass du an ihrer Seite bist, ich bete, dass sie das wieder gewinnen. Diese Gewissheit, Gott ist an meiner Seite. Und wenn heute jemand da ist, Herr, der diese Beziehung zu dir nicht hat, oder nicht mehr hat, sie verloren hat, sie vielleicht gegen etwas anderes eingetauscht hat. Ich bitte, dass er jetzt, heute, an diesem Tag, in diesem Moment sagt, ich will wieder zu Gott. Ich will zu Gott, ich will zu ihm. Ich will zurück zu ihm, ich will nicht mehr woanders hin. Herr, ich bete, dass du jetzt Herzen tröstest. Herr, die Verzweifelten sollen jetzt wieder Mut haben. Die, die keinen Blick mehr hatten für ihr Leben, für ihre Zukunft, sollen jetzt wieder klare Augen, klaren Blick bekommen. Die, die keine Perspektive hatten, die den Sinn verloren haben, sollen jetzt wieder gefüllt werden mit einem Sinn im Leben. Danke dir, Jesus. Und ich würde gerne für dich beten, wenn du heute da bist und du sagst, ich bin gemeint, ich will heute eine Beziehung mit diesem Jesus, mit diesem Immanuel anfangen. weil er an meiner Seite ist, wird, ich glaube, dass sich mein Leben ändern wird. Und ich bitte dich heute jetzt dafür, dich zu entscheiden. Wir würden so gerne mit dir gemeinsam beten, diese Entscheidung festmachen, wenn du sagst, ja, ich bin es. Ich bin heute da, der, ich möchte mein Leben Jesus geben, meine Beziehung mit ihm anfangen, oder ich möchte zurück in die Beziehung zu ihm, weil ich sie verloren habe. Dann bitte ich dich, streck deine Hand aus und wir beten gerne für dich. Bist du heute da? Dann zeig mir gerne deine Hand. Ich sehe das von hier und dann werden wir für dich beten. Ich bitte die anderen, die Augen zuzuhalten, dass wir so ein bisschen Privatsphäre haben. Ist jemand heute da? Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand da? Wenn ich dich nicht sehe, vielleicht kannst du die Hand noch ein bisschen bewegen. Dankeschön. Weißt du, das Zeichen ist nicht so sehr für mich, sondern das ist ein Zeichen für Gott und für dich. Du gibst dir einen Ruck. Du sagst, ich habe es getan. Ich habe mich jetzt geoutet. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn du gerade zweifelst, dann bitte ich dich, triff heute eine gute Entscheidung. Sag, ja, es ist mein Tag, ich will nicht mehr so weiter. Ich will Klarheit haben, ich will Perspektive haben. Ist noch jemand da, der sagt, ja, das ist mein Tag heute, ich will mich heute entscheiden. Ich will diesen Immanuel an meiner Seite haben, ich will Gott in meinem Leben. Dankeschön. Noch jemand? Dankeschön. Okay, ich würde gerne mit euch gemeinsam beten. Ich bete vor und die Gemeinde bitte ich mitzubeten. Jesus Christus, Immanuel, danke für deine Einladung. Danke, dass du mich gesehen hast. Und danke, dass du mein Gott bist, obwohl ich es nicht verdient habe, obwohl ich dich abgelehnt habe, obwohl ich dich nicht gekannt habe, hast du mich gesehen und du liebst mich. Danke für deine Geduld mit mir. Danke, dass du mich immer noch liebst und dass nichts diese Liebe stoppen kann. Ich sage heute ja zu dir. Ich gebe dir mein Leben. Du sollst mein Immanuel sein. Du sollst mein Herr sein. Du sollst mein Retter sein. Mit dir gemeinsam lebe ich ab heute. Ich bin dein Kind und du bist mein Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen. Herzlichen Glückwunsch euch für diese Entscheidung. Ja. Beste Entscheidung eures Lebens. Und jetzt können wir gemeinsam sagen, Immanuel, Gott ist mit uns. Amen.